Sag mal, Britta, was würdest du denken, wenn ein Fotograf seine Partnerin über 300 Mal fotografiert? Immer wieder macht er Porträts von ihr und eigentlich ist es ja schon fast besessen.
Ja, ist ein bisschen viel, ne? Ein bisschen spooky, würde ich sagen. Ist sie Influencerin?
Nein, ich spreche von Vor-Influencerinnen-Zeiten. Und die Frau ist Georgia O'Keeffe, der Mann Alfred Stieglitz. Ihr Bild ist bis heute durch diese Fotos geprägt und genau da fängt nämlich unsere Geschichte an.
Ja, sehr, sehr spannend, finde ich. Also die Beziehung der beiden. Aber noch spannender sind natürlich ihre unglaublichen Bilder. Du bist ja bei deiner Reise nach Santa Fe so richtig auf sie aufmerksam geworden, Saskia, nicht wahr?
Ja, genau. Also ich war im Jahr 2019 dort. Boah, das sind jetzt auch schon wieder 7 Jahre her, krass. Ja, auf jeden Fall haben wir die Route 66 gemacht. Das ist übrigens eine sehr coole Reise. Ja, und da kommst du ja automatisch an Santa Fe vorbei. Und in unserem Guide stand, dass wir unbedingt das Georgia O'Keeffe Museum besuchen sollen.
Und dann habt ihr gemacht, oder?
Naja, es ist mir, genau, also wir haben es gemacht, aber es ist mir fast peinlich zu sagen. Ich kannte die Künstlerin eigentlich gar noch nicht wirklich vorher. Also ich hatte einmal im Studium ihren Namen gehört und das war aber mehr in so einem Nebensatz, als es um Alfred Stieglitz ging.
Ja, das ist ja irgendwie traurig, dass das damals dann noch so war, ne? Aber zum Glück schenkt man ihr heute, also auch gerade in Europa, viel mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, der Name Georgia O'Keeffe ist viel bekannter mittlerweile, ne, als Alfred Stieglitz.
Auf jeden Fall.
Ja. Und in Santa Fe Museum, da warst du dann aber richtig begeistert von ihren Werken, oder?
Ja, voll. Also ich mag ihre Farben wahnsinnig gerne. Und sie malte schon eigentlich abstrakt und gegenstandslos, bevor es diese Griffe überhaupt gibt.
Ja, es ist wirklich, sie war ihrer Zeit so voraus und setzt sich auch über künstlerische und soziale Konventionen hinweg. Ich meine, wir sprechen von vor langer Zeit, darauf kommen wir gleich. Und das ist einfach bemerkenswert für diese Zeit und eben eine Frau damals.
Ja, eine bemerkenswerte Frau, wie ihr gleich hören werdet.
Genau.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute nehmen wir euch mit in eine sehr farbenfrohe Welt, eine Welt voller Blumen, Schädel und Wüstenlandschaften. Es ist eine Reise durch die Landschaften des amerikanischen Südwestens im 20. Jahrhundert. Aber auch die Reise einer mutigen Frau, eine Frau, die ihren eigenen Weg geht und sich nicht den gesellschaftlichen Erwartungen anpasst.
Ja, und nicht nur das, sie hat eine eigenständig und total moderne Bildsprache. Reduziert, abstrakt, weiblich vielleicht, ne? Auf jeden Fall, heute prägen ihre Werke auch die Sichtweise auf die moderne Kunst von Amerika.
Also ich möchte noch einen draufsetzen. Ich würde sie nämlich sogar als Pionierin bezeichnen. Sie malt nämlich die Natur so, wie sie sie sieht. Also sie vereinfacht die Formen, reduziert sie auf das Wesentliche oder zum Beispiel vergrößert die Motive. Und ja, also ihre Farbgebung finde ich wirklich einfach einzigartig. Sie ist so intensiv und leuchtend.
Ja, das finde ich auch. Die Farben sind wirklich toll. Spricht mich auch sehr, sehr an. Und nicht zu vergessen, Georgia O'Keeffe setzt sich auch für die Gleichberechtigung der Frauen ein und sie unterstützt zum Beispiel das Frauenwahlrecht. Aber eins nach dem anderen. Also lass uns zuerst mal über ihre tollen Bilder sprechen und dann ihr Leben und ihren Malstil und überhaupt und natürlich auch noch ihre Persönlichkeit.
Genau.
Ja, das wahrscheinlich berühmteste Bild ist Jimson Weed, White Flower Number One. 1932 hat sie das gemalt. Da ist eine einzelne weiße Blüte drauf zu sehen, und zwar frontal, stark vergrößert. Im Hintergrund sieht man so ein paar grüne Blätter, aber die unterstützen quasi diese riesengroße weiße Blüte nur noch. Und diese Blütenblätter füllen quasi die gesamte Bildfläche aus und die öffnen sich so ein bisschen spiralförmig leicht nach innen.
Ich würde sagen, unser Blick wird da richtig ins Innere der Blüte gezogen. Also diese Nähe ist für uns fast ein bisschen ungewohnt oder vielleicht auch nicht so komfortabel. Also es ist auf jeden Fall intensiv.
Ja, stimmt, das ist wirklich krass. Nichts lenkt quasi von der Blume ab, So riesig ist die.
Mhm. Ja, ihre Kritiker haben ja immer behauptet, dass ihre Werke, also vor allem die Blumenbilder, eine erotische Aufladung haben. Aber sie selbst hat das ja ihr ganzes Leben lang abgelehnt, also sich dagegen, gegen diese Aussagen gewehrt.
Ja, wirklich irre, ne? Dass das so erotisiert wurde immer, ja. Mhm. Sie sagt wirklich, sie malt lediglich das, was sie sieht. Ich denke vielmehr, dass die Kritiker, die ja in der Regel männlich waren, da ganz schön viel rein interpretiert haben, ja.
Ja, definitiv.
Sie verwendet einfach vereinfachte Formen und vergrößerte Objekte, so ein bisschen wie in der Fotografie. Also sie füllt eben wirklich die ganze Leinwand mit nur einer Blume. Das kannte man vorher ja noch gar nicht.
Und diese Bilder werden dann auch zu ihrem Markenzeichen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich hier von der Fotografie inspirieren ließ. Weil durch die Fotografie kommen ja auch plötzlich ganz neue Blickwinkel auf. Das haben wir da auch in unserer Tierfolge besprochen, als wir da auf das Zebra eingegangen sind. Es sind einfache Kompositionen, die sie mal mit wenigen Motiven darstellt, aber dafür sind sie extrem ausdrucksstark. Also für mich hat sie so eine frische Art, die Natur zu malen. Ich wirklich, diese kräftigen Farben, die begeistern mich einfach.
Ja, das gefällt mir auch total. Es ist irgendwie so intensiv, so gesättigt. Also selbst bei der weißen Blume, finde ich, ist es so ein gesättigtes Weiß irgendwie. Mhm. Ja, und diese Vergrößerung, das dadurch entsteht wie so eine Art Verzerrung auch. Also das Motiv, wenn man nah davor steht, ist teilweise auf den ersten Blick gar nicht gleich erkennbar.
Ja, das ist ja auch das Neue und Ungewohnte an ihrer Malerei.
Ja, genau. Denn wir sprechen hier schließlich von einer Zeit, die wirklich schon einiges her ist, ja. Wann und wo wird Georgia O'Keeffe denn geboren, Saskia?
Sie wird 1887 in Wisconsin geboren. Das ist ein US-Bundesstaat im Mittleren Westen. Das ist in der Nähe von Chicago. Und weißt du, welchen Wunsch sie schon als Kind geäußert hat?
Mm-mm, nee.
Nämlich, dass sie Malerin werden möchte. Das finde ich ganz interessant.
Mm.
Aber ja, klar, ich meine, zuerst muss sie die Schule machen, dann studiert sie auch Kunst in Chicago und New York, bricht dann aber das Studium aus finanziellen Gründen ab.
Ja, sie wird dann zuerst Illustratorin, malt aber auch zeitgleich ihre ersten Bilder. Und erst Aufmerksamkeit mit ihren Bildern bekommt sie in einer Ausstellung in einer Galerie, der Galerie 291 von Alfred Stieglitz. Verrückt, so lernen die sich kennen. Stieglitz ist Kunsthändler und Fotograf. Und er zeigt absichtlich provozierende Werke der europäischen Avantgarde-Künstler, also so Rodin, Picasso und Matisse.
Ja, und wie wir ja alle wissen, entsteht zwischen den beiden eine intensive Liebesbeziehung. Und sie haben einen Altersunterschied von 23 Jahren. Sie zieht dann relativ bald zu ihm nach New York und die beiden heiraten im Jahr 1924.
Ja, verrückt, so viel Altersunterschied. Gleichzeitig hat sie 1916 aber schon ihren künstlerischen Durchbruch. Und zwar eben in einer Gruppenausstellung, organisiert von Stieglitz.
Aber ganz so einfach mit dem Geld verdienen ist das nicht. Sie muss trotzdem noch als Kunstlehrerin sich über die Runden schlagen. Und zwar von 1911 bis 1918 ist sie Kunstlehrerin. Sie hat aber auch ihre erste große Schaffens- und Lebenskrise.
Ah, das ist insofern interessant, als dass sich in dieser Zeit ja auch ihr Malstil verändert, ne? Also der Malstil wandelt sich von Schwarz-Weiß-Malerei über Aquarellmalerei hin zur Ölmalerei. Und plötzlich wagt sie sich an Großformatiges heran. Also ihre Frühwerke, die waren eher abstrakt. Und jetzt wendet sie sich eben dem Gegenständlicheren zu. Und dann erhält sie auch echt viele Aufträge.
Es scheint so, dass ihr Mann, Alfred Stieglitz, etwas Mühe hat mit ihrem Erfolg. Zudem ist er ihr nicht immer so ganz treu, was natürlich dann auch in einer Ehekrise endet.
Mhm.
Und für Georgia, sie hat dann relativ bald eine zweite Schaffungs- und Findungskrise.
Oh je, die Arme. Aber ich würde sagen, sie findet in dieser Zeit dann irgendwie auch zu sich selber. Und das ist auch echt gut so.
Ja.
Also ab 1933 hält sie sich dann regelmäßig alleine in New Mexico auf. Kauft sich ein Stück Land. Dort besucht sie der Fotograf Anselm Adams und so entstehen weitere tolle Bilder von ihr.
Ja, Britta, also ich muss ehrlich gestehen, mich würde wundern, ob zwischen den beiden was gelaufen ist. aber in der Literatur bin ich nicht so fündig geworden.
Ja, das steht wohl in den Sternen. Also ich würde es ihr ja gönnen, nochmal Erfahrung mit einem anderen Partner gesammelt zu haben.
Auf jeden Fall.
Ja, wie dem auch sei, in New Mexico sammelt sie Steine und Knochen in der Wüste und macht dort einfach die Landschaft zu ihrem Thema. Und 3 Jahre nach dem Tod von Stieglitz, der stirbt 1946, zieht sie dann dauerhaft nach New Mexico. Und dort sind ja auch ihre berühmten Tierschädelgemälde entstanden.
Ah, ich hasse Totenschädel.
Ja, aber die sind irgendwie gar nicht bedrückend, ne? Also der Schädel eines Rindes oder der Schädel von der Kuh, das hat sie so dargestellt wie die Blumen, einfach frontal und groß. Und die Oberfläche des Knochens, die schimmert so weiß und glatt und sieht unglaublich freundlich aus, das ganze Bild. Und auch hier lenkt der Hintergrund nie von dem eigentlichen Motiv, also in diesem Fall dem Schädel, ab. Es ist einfach auch nichts weiter sonst abgebildet hinten. Also es gibt vielleicht eine Landschaft zu sehen. Aber der Fokus, der liegt immer ganz auf dem Schädel. Und der ist zwar irgendwie ein Symbol für den Tod, aber ich finde wirklich, die Bilder haben nichts Düsteres und sie bildet ja auch da einfach nur die Natur ab.
Ja, du hast recht, aber ich mag sie ja trotzdem nicht. Das Prinzip. Machen wir doch einen kleinen Zeitsprung. Denn als sie 80 Jahre alt ist, passiert noch was ganz Wunderbares. Und zwar geht sie auf Weltreise. Also in diesem Alter, das finde ich echt klasse. Hm. Und ja, also sie ist definitiv ein Vorbild für mich.
Ja, finde ich auch ganz beeindruckt. Findet sie neue Inspirationen auf ihrer Reise?
Ja, und zwar findet sie Inspiration in Wolkenformation und Landschaften. Besonders begeistert ist sie vom Machu Picchu in Peru. Und hier entstehen dann auch mehrere Bilder. Mhm. Und sie stirbt dann mit 98 Jahren in Santa Fe und hinterlässt über 2000 Werke.
Unglaublich, 98 Jahre, 2000 ja. Werke. Das ist wirklich toll, oder?
Ja.
Ja, und viele von diesen Werken finden wir eben in dem Georgia O'Keeffe Museum in Santa Fe, das wir ja schon im Intro erwähnt haben, in dem ich noch nicht war. Weiß gar nicht, ob ich da nochmal hinkomme, aber ich habe richtig Lust.
Ja, unbedingt. Vielleicht machen wir die Route 66 irgendwann zusammen.
Ja.
Das Museum beinhaltet die größte ständige Sammlung weltweit von ihren Werken und gibt uns einen Einblick in die moderne amerikanische Kunst. Übrigens sind auch die Werke von Ansel Adams dort zu sehen. Das finde ich wirklich eine schöne Ergänzung.
Ah ja, das finde ich auch. Und das Museum wurde bereits 11 Jahre nach ihrem Tod eröffnet. 1997 war das. Und spannend finde ich, dass da auch ein Forschungszentrum dazu gehört. Es unterstützt Kunsthistoriker bei ihrer Forschung über moderne amerikanische Kunst. Und Saskia, die Fondation Bayerle in Basel oder in der Nähe von Basel hatte doch auch eine Ausstellung über Georgia vor ein paar Jahren, oder? Warst du eigentlich da?
Ja, das war ganz eine großartige Ausstellung. 2022 war das. Und ich habe mich wirklich riesig gefreut, die Werke, die ich damals in Santa Fe gesehen habe, wieder zu sehen dort in Basel. Das war wirklich toll.
Ach ja, toll. Kann ich mir vorstellen. Sag, welches Werk hat dir am besten gefallen? Kannst du das überhaupt sagen?
Uff, das ist schwierig. Also ich mag eben vor allem ihre Blumenbilder sehr. Aber es gibt tatsächlich ein Werk, das ist mir geblieben. Winter Road 1 heißt das, von 1963. Wir verlinken es dann in den Shownotes.
Was hat dich daran so fasziniert?
Wir sehen eine weiße Fläche und einen schwarzen, dicken Strich. Also das ist ja schon sehr abstrakt. Und das Auge fängt dann an, Dinge zu interpretieren. Also wir wollen sofort irgendwas darin erkennen. Und das Erste, das mir eigentlich eingefallen ist beim Betrachten, ist so eine geteerte Straße im Schnee. Und dann habe ich den Titel gelesen und dann ist es eigentlich alles klar. Also, aber es könnte auch, ich sage jetzt mal, ein Buchstabe D sein oder was ganz anderes.
Hm, ja, das stimmt. Diese schwarze Linie windet sich so von unten links hin zum rechten Bildrand. Also sie schlängelt sich so da nach oben und dann wird sie immer ein bisschen dünner. Dadurch entsteht so eine Illusion von Perspektive. Und wenn wir genug kreativ sind, dann können wir in diesem abstrakten Bild bestimmt auch noch ganz viele andere Dinge sehen. Ja, aber sobald wir den Titel lesen, das stimmt, ist diese kreative Gedankengeschichte irgendwie weg.
Ja, schade eigentlich. Also, wenn du mich fragst, hat sie ihren eigenen unverwechselbaren Stil gefunden. weil sie malt abstrakt, bevor es eben den Begriff überhaupt gibt.
Ja, das denke ich auch. Und sie hat auch wirklich viele Künstlergenerationen nach ihr inspiriert, vor allem auch Frauen. Und sie dient bis heute als Symbol für Gleichstellung der Geschlechter. Sie hat sich ganz klar für die Gleichberechtigung der Frauen eingesetzt und auch eben ist für dieses Frauenwahlrecht eingestanden. Das finde ich ganz toll zu dieser Zeit, damals in dem wirklich ja recht prüden Amerika.
Ja, und ich finde auch, sie ist eine wirklich mutige Frau. Also sie wollte nicht den traditionellen Weg als Ehefrau und Mutter gehen, sondern ein unabhängiges Leben führen und sich auf ihre Leidenschaft und eben die Kunst konzentrieren. Und das hat sie dann auch einfach so gemacht. Also nicht umsonst gilt sie heute als eine der wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts.
Ja, toll. Man munkelt, sie hätte einen sehr sarkastischen Humor gehabt. Also, das ist immer wieder in Videoausschnitten bei Ausstellungen zu sehen oder auch in Zitaten zu lesen. Und gleichzeitig hatte sie aber auch so eine extrem romantische Seite. Was ich völlig verrückt finde, über 5000 Liebesbriefe gibt es zwischen ihr und Stieglitz. Also, unglaublich.
Krass.
Das zeugt echt definitiv von so einer starken Intensität in dieser Beziehung, ja. Gut, und Stieglitz hat sie auch nicht umsonst so oft fotografiert. Ich würde sagen, he was obsessed.
Ja, definitiv. Weißt du, für wie viel das Auktionshaus Sotheby's ein Werk von ihr verkaufte im Jahr 2014?
Nee, sag mal.
Sage und schreibe 44,5 Millionen US-Dollar.
Wow, toll.
Aber der Traum, das Bett von Carlo, hat 2025 noch viel mehr erzielt, und zwar 54,7 US-Dollar. Also Georgia ist somit an zweiter Stelle.
Ja, aber immerhin. Also das finde ich toll und super, dass die beiden Künstlerinnen so weit vorne stehen mit ihren wirklich unglaublichen Bildern. Schade, dass wir uns das nicht leisten können.
Ja.
Deswegen schauen wir ihre Werke gerne im Museum an. Dazu gibt's noch großartige News. Das Museum in Santa Fe plant im Frühjahr 2026 die Veröffentlichung eines digitalen, umfassenden Katalogs. Finde ich ganz toll. Access O'Keeffe heißt das Projekt. Und damit kann man weltweit ihre Kunst angucken, auch wenn man nicht in Santa Fe ist. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Ja, und es gibt ja noch so viele andere tolle Frauen. Ich will an dieser Stelle auf unsere beiden Folgen hinweisen. Frauenpower, das ist die Folge 6. Und Paare in der Kunstgeschichte, die Folge 20, also hör gerne rein.
Ja, unbedingt. Hört rein in unsere alten Folgen, es lohnt sich immer und wir verlinken euch auch alles.
Britta, also mich machen ihre Bilder einfach immer happy. Ich glaube, es liegt an den Farben.
Oder? Wenn du an die Totenschädel denkst, wie siehst du es dann?
Okay, okay. Ich habe jetzt mehr an die Blumen und die Landschaften gedacht.
Ja, natürlich, klar. Die finde ich ja auch ganz toll. Aber Memento Mori, sein oder nicht sein.
Viva la vida.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das habe ich gerade schon mal gedacht, ne? Frida Kahlo, über die sollten wir auch mal eine ganze Folge machen, ja?
Mhm.
Und vielleicht, du hast es schon angedeutet, wenn wir 80 sind, machen wir eine Weltreise zusammen und die Route 66 ist dabei.
Perfekt, ist gebucht. Und bis dahin bin ich ja dann auch pensioniert und habe Zeit.
Ein schönes Schlusswort.
Genau. Also, wir wünschen euch ganz einen schönen Tag und tschüss zusammen.
Auf Wiedersehen. Ciao.
Kunst und knackig.
Der Podcast über Kunst und Kultur
mit Britta Kadolski
und Saskia Wolf.